NDR Info. Themen des Tages.
Die neuen Pläne der NATO zur Verteidigung Europas und die Auf- und Umrüstung dabei, das ist gleich ein Thema des Tages heute auf NDR Info. Ich bin Markus Schubert, guten Tag. Aber zuerst schauen und schalten wir nach Washington, wo unser Korrespondent Samuel Jakisch den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz im Weißen Haus verfolgt. Hat Merz denn schon mit Donald Trump Hände geschüttelt nach dem Aussteigen aus dem Wagen? Und wann ist der mit etwas Anspannung erwartete Termin vor dem Kamin im Oval Office?
Der Wagen ist noch nicht vorgefahren, die Hände sind noch nicht geschüttelt. Das soll erst in ungefähr einer halben Stunde geschehen hier in Washington am Weißen Haus. Der Ablauf ist tatsächlich kurzfristig nochmal umgeschmissen worden. Mhm. Wir haben heute Morgen mit der Delegation sprechen können und es ist nun so, dass der schwierige Teil zuerst kommt. Es geht also gleich in die Vollen. Unter den Augen der Öffentlichkeit wird Friedrich Merz gegen 17.45 Uhr deutscher Zeit den amerikanischen Präsidenten im Oval Office treffen mit Presse im Raum. Das ist natürlich etwas unangenehmer, als wenn man erstmal die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch hat. Danach gibt es ein Mittagessen der Delegationen, vielleicht auch ein Gespräch unter vier Augen. Das ist alles sehr free-floating, sehr offen bei Donald Trump. Nachmittags hat Friedrich Merz dann noch Termine im Kongress, ein Interview mit CNN und dann geht es schon wieder nach Hause.
Was sind die Themen, auf die beide Delegationen eingestellt sind und wo kann es Annäherungen geben, etwa angesichts der höheren deutschen Verteidigungsausgaben und auch der Aufstockung der NATO-Armeen in Europa?
Na, das oberste Ziel dieser Reise ist, eine gute Atmosphäre zu schaffen zwischen Deutschland und den USA. Da erwartet man keine großen inhaltlichen Durchbrüche, aber um gute Laune zu verbreiten, bringt man ja idealerweise Geschenke mit. Und die deutschen Verteidigungsausgaben sind ein politisches Geschenk, das die US-Regierung auch innenpolitisch gut brauchen kann. Also die Zusage der NATO-Partner, künftig 3,5% Verteidigungsausgaben aufzubringen, der eigenen Haushalte und nochmal 1,5% in die Infrastruktur zu investieren. Aber das war's dann auch. Zum Beispiel die Frage, gegen wen man sich da eigentlich rüstet, welche Gefahr geht von Russland aus und so weiter. Da würde man dann ja schon eher auf geteilte Meinungen stoßen. Und deshalb wird das auch eher ein oberflächliches Thema bleiben.
Vizepräsident J.D. Vance und der inzwischen als Berater schon wieder ausgeschiedene Elon Musk, aber auch Außenminister Rubio haben für die rechtsextreme AfD direkt oder indirekt die Werbetrommel gerührt und die Beobachtung zum Beispiel durch den deutschen Verfassungsschutz als diktatorisch und gegen die Meinungsfreiheit gerichtet kritisiert. Muss sich Merz auf so eine Vorhaltung einstellen in einer halben Stunde?
Das kann gut passieren. Die New York Times hat heute Morgen auch berichtet, nach Berufung auf einen Insider, dass Donald Trump dieses Thema ansprechen wolle. Friedrich Merz hat sich lange vorbereitet und sicher auch auf dieses Thema. Der Vorwurf ist ja, die AfD würde politisch isoliert in Deutschland, die Meinungsfreiheit damit eingeschränkt. Friedrich Merz könnte einen Trick anwenden. Er könnte zum Beispiel die Kontakte der AfD aus Deutschland zu China betonen. Das hat Trump vermutlich gar nicht so sehr auf dem Zettel, ist aber politisch nicht sehr beliebt in den USA. Es gibt grundsätzliche Differenzen, grundsätzliche unterschiedliche Rechtsauffassungen und Kulturen in Europa und in den USA. Was ist erlaubt, was ist zum Beispiel auch im öffentlichen Raum auf amerikanischen Plattformen wie Facebook oder X oder Instagram erlaubt, wo wird es strafrechtlich relevant? Friedrich Merz hatte sich ja als Kanzlerkandidat da jede Einmischung verbeten, hatte das zurückgewiesen und das wird er auch heute tun. Deutschland wird seine Demokratie alleine verteidigen. Das ist die Marschrichtung, die er dann auch selbstbewusst, natürlich mit der Dankbarkeit in Richtung USA, an dieser Demokratie mitgewirkt zu haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber er wird das selbstbewusst vertreten, dass die deutsche Regierung das heute eigenständig tut.
Einschätzungen unseres Korrespondenten Samuel Jakisch kurz vor dem Eintreffen von Friedrich Merz zu seinem Besuch im Weißen Haus bei Donald Trump. Die NATO hat den Kalten Krieg gewonnen. Die NATO hat ihre Armeen zu Missionen auf den Balkan und bis nach Afghanistan und den Irak geschickt. Die NATO war nach Auffassung des französischen Präsidenten zwischenzeitlich hirntot und ist nun durch den mal hybriden, mal militärischen Krieg Russlands gegen den Westen wachgerüttelt. Man hält einen Angriff Russlands in einigen Jahren auch auf NATO-Mitglieder für möglich, will ihn abwehren können und am besten durch Stärke und Abschreckung verhindern. Über das Außenministertreffen in Brüssel heute habe ich mit unserer Korrespondentin Helga Schmidt gesprochen am Nachmittag. Die Besetzung der Krim ist 11 Jahre her, die Invasion der gesamten Ukraine auch schon mehr als 3 Jahre. Ist das jetzt ein epochaler Einschnitt? Erfindet sich die NATO mit neuen Verteidigungsplänen noch einmal neu?
Also sie erfindet sich nicht neu, aber sie besinnt sich zurück. Heute wurde oft der Vergleich gezogen zum Kalten Krieg. Da war ja auch Abschreckung so ein ganz wichtiges Wort. Das Wort steht jetzt auch wieder an erster Stelle in den Schlusserklärungen, die gerade vorbereitet werden, weil man Abschreckung in Richtung Russland für wichtig hält, weil es Geheimdienstberichte gab, dass Putin wieder bereit sein könnte, dass Russland wieder bereit sein könnte, Ende der 20er Jahre, 2030 vielleicht zu einem größeren Angriff. Das heißt natürlich nicht, dass der erfolgt, aber da sehen die Militärs eine Bereitschaft. Und das ist ein Grund, weshalb man jetzt im Westen, also in der NATO, wieder den Eindruck gehabt hat, intensiv investieren zu müssen in die Abschreckung. Und das bedeutet eben ein klares Programm, ein Hausaufgabenheft im Prinzip für alle Mitgliedsländer, dass sie aufrüsten müssen.
Was bedeutet das für Deutschland? Können wir uns behaglich zurücklegen, weil wir ja die Schuldenbremse für die Verteidigung weggesprengt haben oder eigentlich flüssig sind in den kommenden Jahren für massive Aufrüstung?
Also das wurde gelobt, schon als die Ampelregierung das vorbereitet hatte, mit der ersten Zeitenwende, dann danach der Beschluss kurz vor den Wahlen, dass Deutschland da wirklich als beispielhaft genannt wurde, mit der Bereitschaft, sehr viel mehr Geld in Rüstung, in Verteidigung zu investieren, als in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten kann man ja fast sagen. Aber heute stand jedenfalls aus Sicht des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius hier in Brüssel noch was anderes im Mittelpunkt. Er hat nämlich gesagt, wenn man das alles ausrechnet, was an Aufgaben zu erledigen ist für die Bundeswehr, etwa bei der Stärke von Brigaden, das sind ja eine Brigade, rechnet man ungefähr 5000 Soldatinnen und Soldaten, dann würde das nach seiner Berechnung bedeuten, dass die Bundeswehr sich darauf einstellen muss, dass es 50 bis vielleicht sogar 60.000 Soldaten und Soldatinnen mehr geben muss. Das wäre eine Steigerung im Vergleich zu jetzt um ein rundes Drittel.
Und was ist das militärisch-technische Anforderungsprofil für die Bundeswehr? Was muss sie wo leisten können, damit die gesamte NATO kriegstüchtig und abschreckend genug wird?
Also was jetzt die einzelnen Länder, die einzelnen Armeen tun sollen, das wissen wir noch nicht. Das war noch geheim gehalten worden. Mal sehen, ob das im Laufe des Abends bekannt wird. Das ist noch eine Pressekonferenz geplant. Es ist so, dass aber klar ist, wenn man das ernst nimmt mit der Abschreckung in Richtung Russland, dann bedeutet das, nötig ist eine massive Aufrüstung beim Thema Abwehr von Luftangriffen, von Raketenangriffen beispielsweise, aber auch bei den Transportkapazitäten, die haben die Europäer so gut wie gar nicht, wenn es also darum geht, größere Truppenstärken, aber auch Panzer und anderes schweres militärisches Gerät zu transportieren in Manöver oder auch an Einsatzorte, dann werden die Europäer selber investieren müssen in Transportkapazitäten, konkret natürlich in Transportflugzeuge. Das ist sehr teuer. Das ist ein zweiter großer Posten und ein dritter wird sein, dass man sich verteidigt gegen Cyberangriffe, auch sehr wichtig aus NATO-Sicht. Also das sind die Bereiche, in denen Geld investiert werden muss.
Tja, und dann noch, Helga Schmidt, die 1 Billiarde Dollar Frage. Gibt's für einen möglichen Ausstieg der USA aus der Allianz für all das dann immer noch einen Plan B in der Hinterhand? Oder plant man die Fortdauer der transatlantischen Allianz ein, weil man ja nun als Europäer den Eigenbetrag kräftig aufstockt?
Ja, da nimmt man einfach zur Kenntnis, dass es Stimmungsschwankungen gibt beim amerikanischen Präsidenten. Zuletzt hat er sich ja sehr dafür stark gemacht, dass die NATO viel mehr Geld in die Hand nimmt. Von ihm stand ja der Vorschlag, dass die Mitgliedsländer 5% ihrer Wirtschaftskraft künftig in die Rüstung, in die Verteidigung investieren sollen. Interessanter Vergleich übrigens, die Amerikaner selber liegen deutlich darunter, liegen noch unter 4%, bei etwa 3,7. Aber das zeigt ja zumindest jedenfalls, dass im NATO-Hauptquartier so interpretiert, dass Trump im Moment Interesse hat, die NATO zu stärken. Auch Interesse hat natürlich, dass seine eigene, die amerikanische Rüstungsindustrie davon profitiert. Und da gibt es jetzt keine Anzeichen, dass er Drohungen wahrmacht in zwei Richtungen, die es ja gegeben hat. Also, dass er als Präsident nicht einem angegriffenen Land zu Hilfe kommen würde, obwohl das ja Teil des NATO-Vertrags ist, Artikel 5. Und im Moment gibt es auch keine Anzeichen, dass Trump die amerikanischen Soldaten aus Europa abziehen will. Das sind im Moment 100.000, eine große Zahl, wichtig für die Verteidigung des Kontinents. Trotzdem bereiten sich die Europäer darauf vor, selbstständig zu werden. Das ist ihnen oft genug gesagt worden. Das sagen sie inzwischen auch selber. Wir müssen selbstständig die Sicherheit des Kontinents verteidigen können.
Helga Schmidt aus Brüssel. Über die neuen NATO-Planungen und die Folgen für Deutschland und die Bundeswehr habe ich am Nachmittag mit dem CDU-Politiker Thomas Röwekamp gesprochen, dem Vorsitzenden des Bundestagsverteidigungsausschusses. Reichen aus Ihrer Sicht die in Deutschland bewilligten Schuldenspielräume plus die Verteidigungshaushalte der kommenden Jahre, um die neuen NATO-Vorgaben erfüllen zu können?
Ich denke, anders als in der Vergangenheit wird das Geld nicht so sehr das Thema sein. Mit Geld kann man sich ja übrigens Frieden und Freiheit auch nicht kaufen, sondern wir müssen über Fähigkeiten reden. Und zu diesen Fähigkeiten gehören natürlich bestimmte materielle Voraussetzungen. Also wir müssen die Bundeswehr so ausstatten, dass sie in der Lage ist, den Anforderungen der NATO auch materiell zu entsprechen. Aber daneben wird die enorme Kraftanstrengung sein, ein Aufwuchs der Bundeswehr, um die von Minister angekündigten 50.000 bis 60.000 weiteren stehenden Soldatinnen und Soldaten zu erreichen. Das setzt tatsächlich einen gesellschaftlichen Wandel voraus und die Bereitschaft von insbesondere jungen Menschen, sich auch in der Truppe für Frieden und Freiheit zu engagieren und sich für diesen Dienst zu verpflichten.
Und kann dieser Aufwuchs nach den Erfahrungen der vergangenen ein, zwei Jahre, wo man ja etwa für die Litauen-Brigade schon geworben hat, kann er gelingen, ohne dass die Bundeswehr auf der Grundierung einer echten Wehrpflicht arbeitet?
Ich bin sehr skeptisch und verstehe den Bundesminister Pistorius auch, dass er Zweifel hat, ob das auf der Basis eines rein freiwilligen Modells funktionieren wird. Das ist für diese Legislaturperiode verabredet. Es geht übrigens auch nicht anders, weil alles andere würde eine Änderung des Grundgesetzes voraussetzen. Dafür braucht man die verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit und die haben wir als demokratische Parteien in dieser Legislaturperiode im Deutschen Bundestag nicht. Aber ich bin sehr dafür, dass wir mit der Gesellschaft jetzt schon darüber sprechen, dass es sehr wahrscheinlich ist und aus meiner Sicht auch gesellschaftlich notwendig ist, dass an die Stelle der Wehrpflicht im Grundgesetz, die ja nur für Männer gilt, in Zukunft eine allgemeine Dienstpflicht für alle jungen Menschen nach Abschluss der Schule kommt, dass jeder verpflichtet ist, ein Jahr seines Lebens in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Natürlich nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch in der sozialen Infrastruktur, in Kitas, in Schulen, in Pflegeheimen, beim BUND, also wo auch immer. Aber ein Jahr zu geben, um sein Leben lang in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu leben, ist, glaube ich, nicht zu viel verlangt. Und diese gesellschaftliche Debatte brauchen wir schon jetzt.
Blicken wir nochmal aufs Material, das für die NATO-Fähigkeiten beschafft werden muss. Ist das Beschaffungswesen in Deutschland inzwischen so aufgestellt, dass die Dinge schnell vom Stapel rollen und auch im europäischen oder im NATO-Verbund bestellt werden können, um auf bessere Preise von Kampfjets über Drohnen bis Munition zu kommen?
Nein, auch da gibt es noch viel zu tun. Also zum einen geht es noch darum, den Beschaffungsprozess zu beschleunigen, also die rechtlichen Vorgaben so zu ändern, dass wir schneller und auch preiswerter für die Bundeswehr die notwendigen Rüstungsgüter beschaffen können. Daneben geht es aber natürlich auch darum, ein klares Bekenntnis zum Rüstungsstandort Deutschland abzugeben. Denn eins ist völlig klar, wer in Zukunft Krieg durch Abschreckung verhindern will, der muss auch bereit sein, die dafür benötigten Waffensysteme zu entwickeln und herzustellen. Und in Deutschland haben wir in den vergangenen Jahren immer ein sehr kritisches Verhältnis zur Rüstungsindustrie gehabt. Jetzt ist es eine Schlüsselindustrie, die für Freiheit und Frieden notwendig ist. Und deswegen brauchen wir auch in vielen Bereichen eine Priorität für die Rahmenbedingungen von Rüstungsindustrie. Beispielsweise durch verlässliche Auslastungszusagen, verbindliche Bestellzusagen, damit die Rüstungsindustrie auch europäisch und international wettbewerbsfähig ist.
Und stimmen aus Ihrer Sicht dabei die Schwerpunkte, werden die richtigen Waffengattungen und die richtigen Teilstreitkräfte modernisiert und bestellt? Hat nicht gerade zum Beispiel die Ukraine demonstriert, wie man mit LKWs, Geheimdienstintelligenz und massengefertigten kleinen Drohnen schwer ersetzbare Überschallbomber ausschalten kann? Also müssen wir weiter auf Panzer, auf U-Boote setzen?
Die Erfahrung, die wir insbesondere aus dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine machen, ist, dass die Kriegsführung immer hybrider wird, dass es nicht mehr darum geht, dass sich Panzer auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen, sondern Kriege werden heute geführt und übrigens auch entschieden durch eine vielschichtige Angriffe auf Infrastruktur. Das kann Energieinfrastruktur sein, wie wir in der Ukraine gesehen und teilweise eben mit der Gasnotlage auch selber schon erfahren haben. Das kann Manipulation von Informationen sein, das kann Angriff auf Seekabel sein, das können Überwachungsflüge durch unbemannte Systeme sein. Das heißt, Krieg ist viel vielschichtiger geworden. Darauf muss die Truppe sich auch einstellen. Es wird sehr viel mehr in intelligente Kriegsführung investiert werden müssen. Wir brauchen sehr viel mehr unbemannte Systeme. Auch sozusagen die Materialien, die die Bundeswehr zur Verteidigung braucht, werden einem erheblichen Wandel unterliegen.
Deutschland wird gerade in den neuen NATO-Planungen, aber auch schon in den alten Drehscheibe sein, bei Truppenverlegungen im Ernstfall. Und das heißt wiederum, unsere Brücken, unsere Straßen, unser Gleisnetz muss aufgemöbelt werden, ehe jemand mit schwerem Gerät darüber rollt. Passiert das aus dem Schuldentopf Verteidigung oder kann das auch aus dem Sondervermögen Infrastruktur fließen, weil ja Brücken, Gleise und so weiter alles Dual-Use wäre?
Genau, ich glaube, das ist die Verabredung, dass sozusagen auch die zivile Infrastruktur ertüchtigt werden muss oder die Infrastruktur, die auch zivil nutzbar ist. Das betrifft übrigens für uns Norddeutsche nicht nur Brücken, Straßen und Schienen, sondern insbesondere auch die gesamte Hafeninfrastruktur ist in diesem Sinne kritische Infrastruktur. Und wir haben das Sondervermögen jetzt Infrastruktur aufgelegt und die können sicherlich dazu beitragen, auch die finanzielle Verpflichtung aus diesem 1,5%-Ziel zu erfüllen.
Der Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, der Bremerhavener Christdemokrat Thomas Röwekamp. Seit heute Vormittag ist das Marinemanöver Baltic Operations, kurz Balto Ops, in vollem Gange. Schiffe und Soldaten aus 17 NATO-Staaten sind bis zum 20. Juni in, an und auf der Ostsee im Einsatz, koordiniert von der Commander Task Force Baltic in Rostock. Das Manöver Balto Ops gibt es schon Jahrzehnte, aber die Bedrohungslage ist zuletzt greifbarer geworden auf der Ostsee, weil kritische Infrastruktur ausspioniert und sabotiert wird, weil eine marode Schattenflotte russisches Öl transportiert und weil Russland Länder in seiner Nachbarschaft seit Jahren kontinuierlich und in immer neuen Formen provoziert. Dagegen wird selten demonstriert, gegen die NATO-Übung schon. Jürgen Jakob Gericke berichtet aus Rostock.
Schon am frühen Morgen stehen die ersten Schaulustigen auf beiden Seiten des Rostocker Seekanals. Hier müssen alle Schiffe durch, die auf die Ostsee wollen. Einheimische, Urlauberinnen und Urlauber und einige, die aus Orten in der Umgebung extra angereist sind. Viele zielen mit Handys in Richtung Fahrrinne, andere mit Kameras und auch Ferngläsern.
Ja, einfach mal Schiffe gucken, Armeeschiffe.
Wenn es jetzt diese großen sind, wo dann auch so Hubschrauber noch mit drauf ist, so, das ist schon cool, aber auch die kleinen sind irgendwie toll, wie sie bewaffnet sind.
Und man sieht es ja nicht so häufig. Also klar, die Korvetten liegen ja häufig, aber so verschiedenste Schiffe mal anzugucken, ist ja doch ganz spannend.
Die ersten Schiffe verlassen am Morgen nach und nach den Hafen in Richtung Ostsee. Minenjagdboote aus Finnland, Frankreich und Estland, eine polnische Korvette und eines der größeren Schiffe, eine belgische Fregatte. Einige der Schaulustigen zeigen sich auch besorgt bei diesen Anblicken.
Ach, es ist schon ein bisschen bedrohlich, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Das muss ich schon sagen.
Krieg will ja niemand, nicht? Das sieht schon ein bisschen nach Krieg aus.
An dem NATO-Großmanöver Baltic Operations auf der Ostsee, kurz Balt Ops, sollen insgesamt etwa 50 Kriegsschiffe und Boote mitmachen, hat das Marinekommando Rostock angekündigt, sowie 25 Luftfahrzeuge. Rund 9000 Soldatinnen und Soldaten aus 17 Ländern seien dabei, sagt Marcel Nguyen Phan, der Pressesprecher der deutschen Marine.
Wir trainieren alle Arten der Seekriegsführung, egal ob es U-Boot-Jagd ist, Luftverteidigung, Minenräumen nach dem Motto Train as you fight.
Das Manöver Balt Ops soll laut Marine die Zusammenarbeit innerhalb der NATO stärken und gleichzeitig als robuste Abschreckung dienen. Russland wird dabei nicht offiziell erwähnt, aber Moskau hat die Übung bereits als Provokation bezeichnet und führt derzeit selbst ein Marinemanöver in der Ostsee durch. Auch in Rostock gibt es Kritik an der NATO-Großübung. Zum Auslaufen der Kriegsschiffe hat die Linke Mecklenburg-Vorpommern eine Kundgebung organisiert. Und auch das Bündnis Sarah Wagenknecht ist vor Ort. Die Gruppe lässt weiße Tauben aus einem Käfig in den Himmel flattern. In dem Moment, als das Führungsschiff des Bolt-Ops-Manövers den Rostocker Seekanal passiert, die rund 190 Meter lange USS Mount Whitney der United States Navy. Mehr als zwei Wochen lang wollen die Balt Ops Teilnehmenden weit draußen auf der Ostsee üben. Davon wird die Öffentlichkeit nichts mehr mitbekommen.
Jürgen Jakob Gericke aus Rostock. Regierungen im Bund und in den Ländern wechseln, die Ministerpräsidentenkonferenz bleibt, nur dass sich ihre Zusammensetzung eben nach und nach wandelt. Neues Gesicht heute in der Runde, der Niedersachse Olaf Lies. Der ist auch mit einem dringenden Anliegen nach Berlin gereist, das aber die anderen Länderchefinnen und Chefs teilen dürften. Es soll rasch geklärt werden, wie die Länder an das für sie reservierte Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaschutz gelangen und wie es unter ihnen aufgeteilt wird, damit man die Mittel im eigenen Haushalt einplanen und natürlich die zu fördernden Projekte anstoßen kann. Ein weiteres Thema hat der Bund gestern beigesteuert und das könnte strittig bleiben. Was ist mit den Steuereinnahmen, die Ländern und Kommunen wegbrechen, weil der Bund mit Steuersenkungen die Konjunktur ankurbeln wird? Benjamin Großkopf berichtet.
Wie so oft geht es ums
Geld. Wir brauchen Kompensation.
Alexander Schweizer, SPD aus Rheinland-Pfalz.
Es wird nicht möglich sein, dass die Länder und die Kommunen diese enormen Mindereinnahmen einfach schultern, ohne dass es eine tatsächliche Kompensation gibt.
Die Details hinter dieser Forderung bestimmen die Beratungen der Länderchefinnen und Chefs hier in Berlin. Der deutsche Dreischritt Bund, Länder, Kommunen und die Frage, wer was zahlt, das kann abschreckend wirken.
Der Bürgerin ist egal, ob der Bund, die Länder oder die Kommune die Schule saniert, das Krankenhaus saniert. Sie wollen einfach, dass es funktioniert.
Manuela Schwesig, SPD aus Mecklenburg-Vorpommern.
Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern und Kommunen muss besser werden. Der Bund darf keine Gesetze mehr machen, die aber vorher nicht besprochen sind, von denen Bürgerinnen und Bürger überfordert werden und die vielleicht praktisch nicht funktionieren.
Konkreter Anlass für den Verdruss, das Paket zur Steuerentlastung für Unternehmen, das die Wirtschaft ankurbeln soll. Von der Bundesregierung auf den Weg gebracht, bereits im Bundestag diskutiert, von allen Länderchefs unterstützt. Damit verbunden sind allerdings zunächst erhebliche Steuerausfälle. Mehr als 20 Milliarden Euro davon entfallen Schätzungen zufolge auf Länder, Städte und Gemeinden. Deswegen stellt Olaf Lies von der SPD aus Niedersachsen diese Frage.
Wie kann es uns gemeinsam gelingen, die Schmerzen der Länder und der Kommunen zu lindern und dazu für zu sorgen, dass es nicht nur eine breite Zustimmung gibt, die auch notwendig ist für das Investitionsprogramm, sondern auf der anderen Seite die Handlungsfähigkeit der Kommunen und der Länder weiter gesichert bleibt.
Der Blick richtet sich also auf die Bundesregierung, die ihrerseits noch keine rechte Bereitschaft erkennen lässt, den Ländern ihre Einnahmeausfälle zu ersetzen. Eine kleine Arbeitsgruppe soll nun Lösungen suchen. Der konkrete Fahrplan sieht einen Bund-Länder-Gipfel in knapp 2 Wochen vor mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Kündigt Michael Kretschmer aus Sachsen von der CDU an.
Es geht jetzt nicht darum, dass man alles in Stein meißelt, wenn wir ein gemeinsames Verständnis haben, dass das so ist und dass wir diesen Weg so gehen und dass es diese Entlastung geben wird, dann wird man am 11. Juli auch mit gutem Gewissen zustimmen können und diesen Zustand, den müssen wir jetzt erarbeiten.
Er sagt damit zweierlei. Die Länder könnten das zentrale Vorhaben Steuersenkungen im Bundesrat im Juli noch scheitern lassen. Und er tippt die Frage dahinter an. Denn es kommen noch viele weitere Vorhaben der Bundesregierung, die erstmal Kosten bzw. weniger Steuern einbringen. Beispiel Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, Beispiel Erhöhung der Pendlerpauschale. Deswegen fordern viele nicht nur eine Kompensation jetzt, sondern eine grundsätzliche Neuregelung der Finanzen zwischen Bund und Ländern. Aus der Union vertritt diese Linie nur einer nicht.
Deswegen ist jetzt wichtig, dass auch die Länder alle klar machen, dass es nicht nur um das Klein-Klein geht und nicht um jeden Euro gefeilscht werden kann.
Markus Söder, CSU, aus dem verhältnismäßig eher wohlhabenden Bayern.
Ganz im Gegenteil, dass man das große Ganze der Bundesrepublik Deutschland sieht. Das große Ganze heißt, wir müssen wirtschaftlich stärker werden.
Darin sind sich alle einig, wie auch in der Erkenntnis, dass der Weg bis zu einer gemeinsamen Lösung noch ziemlich weit ist.
Heute ist der ARD-Nachrichtentag. Im Programm haben wir heute einen Blick hinter die Kulissen gewährt, gezeigt, wie der NDR arbeitet, mit Korrespondenten gesprochen. Aber der Nachrichtentag fand nicht nur hier im Programm statt. An mehreren NDR-Standorten waren heute Schülergruppen zu Gast. Max Seib hat 2 Workshops mit Klassen in Hamburg-Lokstedt begleitet.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Normalerweise klingt der Arbeitsalltag von Damla Hikimolu so.
Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Hikimolu moderiert die Nachrichten im Ersten auch beim Sender Tagesschau 24. Nun ist sie aber in anderer Mission im Einsatz.
Hi Damla. Hallo Damla.
Sie führt die 10. Klasse der Stadtteilschule am Hafen aus Hamburg hinter die Kulissen der Tagesschau. In der Klasse sind nur Schülerinnen und Schüler, die noch nicht lange in Deutschland sind, gerade die Sprache lernen. Sie hatten bisher kaum oder wenig Berührung mit dem NDR und der ARD, doch können nun mitbekommen, wie Journalisten hier arbeiten.
Die lernen, wie eine Nachricht entsteht,
wie man Nachrichten priorisiert, was einen Nachrichtenwert hat, also wie man überhaupt entscheidet, was ist eine Nachricht wert.
Für Damla Hekimolu ist es wichtig, Einblicke in die Arbeit der Tagesschau zu ermöglichen, Transparenz zu schaffen.
Wenn man die Türen aufmacht, dann kann man auch für Verständnis sorgen und für Begegnung sorgen.
Doch nicht nur die Tagesschau öffnet ihre Tore, auch das Hamburg-Journal. Moderatorin Merlin van Rissenbeck hat die 9. Klasse des Charlotte-Paulsen-Gymnasiums aus Hamburg zu Gast.
Also ich möchte von euch wissen, wo begegnen euch Nachrichten?
Das Bild unter den Schülerinnen und Schülern, klar, viele konsumieren zum Beispiel schon Tagesschau-Inhalte, aber hauptsächlich in den sozialen Medien. Lineares Fernsehen, höchstens mit den Eltern mal. Und die Jugendlichen haben auch klare Verbesserungsvorschläge, wie die 14-jährige Charlotte und der 15-jährige Benjamin.
Ich würde viele Themen etwas einfacher erklären, sodass es wirklich für alle Leute geeignet ist und jeder es auch verstehen kann.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass viele junge Leute gerade sich auf kürzere Schlagzeilen draufstürzen. Es ist auch die Aufgabe der seriöseren Medien, dass dieses dann auch zu herzustellen.
Nach dem Workshop sehen die Schüler, wie die linearen Nachrichten hergestellt werden. Führung im Studio des Hamburg-Journals mit der Chance, selbst Nachrichten vom Teleprompter abzulesen.
Die Volkshochschulen in Hamburg freuen sich über großen Zuwachs.
Für Schülerin Tessa ein Spaß, aber auch eine Herausforderung.
Die ganzen Kameras und Lichter, das ist halt was komplett Neues. Also sonst macht man vielleicht mal ein Foto mit dem Handy und jetzt ist das so richtig mächtig auf einem drauf.
Auch die Gruppe von Damla Hekimolu darf am Ende des Workshops im Tagesschau-Studio eine Meldung präsentieren. Bogdan, der vor 8 Monaten aus der Ukraine gekommen ist, hat der Tag inspiriert.
Also hat mir sehr gefallen, sehr gefallen. Und ich habe gelernt, dass man sollte die Informationen überprüfen. Vielleicht ich komme auch zu einem Praktikum oder Ausbildung, hat mir sehr gefallen.
Maximilian Seib über den ARD-Nachrichtentag heute hier bei NDR Info. Am Ende der Themen des Tages am Donnerstag.